Deutschlandfunk, eine Welt.
Diese Klarstellung dankbar sein. Denn das birgt die Chance, dass bei Stellenbesetzungen der Stallgeruch noch weniger und die Kompetenz noch mehr zählt. Und dass auch kirchenferne Menschen, die Kirchen als potenzielle Arbeitgeberinnen für Jobs jenseits von Hausmeistertätigkeiten wahrnehmen können. Das wiederum bedeutet eine Einbindung in die Gesellschaft, die in Zeiten anhaltender Kirchenaustritte und sich verschärfender Religionskritik kirchlichen Anliegen nur dienlich sein kann. Denn wenn die Kirchen als geschlossene Vereine gelten, in denen nur die richtige Zugehörigkeit zählt, schadet das ihrem Ansehen weiter. Noch mehr, wenn der richtige persönliche Lebenswandel Grund für eine Kündigung ist, wie bei dem noch laufenden Verfahren eines Chefarztes, der wegen seiner Wiederheirat nach Scheidung seinen Posten in einem Krankenhaus in katholischer Trägerschaft verlor. Solche Verfahren schaden dem Verkündigungsauftrag der Kirchen sicherlich mehr, als wenn beispielsweise eine konfessionslose Referentin einen überzeugenden Antirassismusbericht verfasst, selbst wenn er nicht gänzlich vom kirchlichen Standpunkt aus geschrieben sein sollte.
Das war Anne-Françoise Weber zum Schluss unserer Sendung. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie das Wochenende. Es verabschiedet sich Felicitas Böselager.
Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Miriam Kitt. Schön, dass Sie dabei sind. Bezahlen mit Augenscans und Kryptowährung. Das UN World Food Program testet in Syriens Grenzländern neue Werkzeuge für humanitäre Hilfe. Fast ein Jahr nach Saudi-Arabiens Sanktionen gegen Katar blicken wir auf die Konsequenzen für das kleine Land am Persischen Golf, das zum Spielball im Machtpoker zwischen den Großmächten der Region Saudi-Arabien und Iran geworden ist. Außerdem schauen wir nach Los Angeles. Die Stadt investiert hunderte Millionen Dollar, um seinen Bürgerinnen und Bürgern aus der Obdachlosigkeit zu helfen. Nicht mehr frei darüber entscheiden zu können, was man isst oder welches Essen man wann und wo zu kaufen hat, ist ein ziemlicher Einschnitt in die Selbstbestimmungsrechte jedes Menschen. Deswegen klingt das, was das UN World Food Program seit 2017 im Libanon und in Jordanien, zwei Ländern an der Grenze zu Syrien, testet, auch erstmal nach einem positiven Schritt nach vorn. Anstelle zweckgebundener Lebensmittelgutscheine auszuhändigen, können Menschen, die geflüchtet und bedürftig sind, frei über ein ihnen zur Verfügung gestelltes Geldkontingent verfügen. Bei genauerem Hinsehen lässt einen aber das Gefühl nicht los, dass hier unter dem Deckmantel von Freiheit und Selbstbestimmung Methoden getestet werden, die an einen dystopischen Überwachungsstaat à la George Orwell erinnern. Sören Harms berichtet.
Direkt hinterm Eingang liegt wie üblich das Gemüse. Um Ahmed und ihre Tochter schieben ihre beiden Einkaufswagen zur Kasse, vorbei an Regalen voller Mehl und Reis, Tee und Keksen, roten Linsen und Dosen mit Tomatenpüree. Ein gewöhnlicher Supermarkt eigentlich. Doch in dem Laden im Flüchtlingslager Satari im Norden Jordaniens, an der Grenze zu Syrien, zahlt Umm Ahmeds Tochter nicht mit Bargeld, sondern mit einem Blick.
Es ist ein ganz normaler Laden. Wir haben Lebensmittel, frisches Fleisch und Gemüse und die Flüchtlinge bezahlen mit Augenscan,
erklärt Ladenbetreiber Samir. Während Umm Ahmed an der Kasse die Waren einpackt, schaut ihre Tochter geradeaus in eine Art Kamera. Es piept und der Betrag wird von einem virtuellen Konto abgebucht, und zwar in der virtuellen Währung Ethereum. Umm Ahmed hat sich an die neue Technik gewöhnt, allerdings...
Ich habe ein Problem mit der Iris, deshalb klappt das bei mir nicht immer. Ich muss dann dreimal in das Gerät da schauen. Bei meinen Kindern geht das problemlos. Und wir haben ja ein Familienkonto.
Die 50-Jährige aus dem syrischen Ghouta gehört mit ihren Kindern und Enkeln zu den 100.000 Flüchtlingen, die derzeit in den beiden Lagern Satari und Asrak auf diese Weise bezahlen. Bis Ende des Jahres will das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, kurz WFP, das bargeldlose Bezahlen per Augenscan auf ganz Jordanien ausweiten, auf eine 500.000 Geflüchtete, auch aus Kostengründen, sagt Nasser, WFP-Mitarbeiter in Satari.
Vor kurzem sind wir zum Blockchain-Verfahren gewechselt. Das verringert die Kosten enorm, weil kaum noch Überweisungen anfallen. Einmal im Monat werden die Konten der Flüchtlinge aufgeladen, dann kommen sie hierher, bezahlen mit dem Iris-Scan und werden über die Datenbank identifiziert. Der Supermarkt hier ist vom WFP lizenziert. Wir können alle Zahlungen einsehen und abgleichen.
Eine virtuelle Brieftasche mit virtuellem Geld, das per Biometrie umgebucht wird. Datenschutz ist hier vorerst kein Thema. Das Welternährungsprogramm nutzt die Syrien-Krise aber nicht nur in Jordanien, um neue Werkzeuge für humanitäre Hilfe zu testen. Von der jordanischen Hauptstadt Amman nach Beirut sind es nur 300 Kilometer Luftlinie. Doch das Flugzeug fliegt nicht auf direktem Weg, sondern in einem Riesenbogen um Damaskus herum, Syriens Hauptstadt. Vor dem Krieg in ihrer Heimat sind allein 1,5 Millionen Syrer in den Libanon geflohen, ein Land halb so groß wie Hessen.
Ich heiße Naja, ich komme aus Homs. Ich habe mit meiner Familie sicher in unserem Haus gelebt. Aber als der Krieg begann und der Raketenbeschuss, bin ich mit meinen Kindern geflohen. Erst nach Deir ez-Zor, dann nach Jablay, dann zurück nach Homs. 2013 sind wir dann über die Grenze gegangen in den Libanon.
Seitdem lebt Naja al-Mahmoud in Sadnayel im Bekaa-Tal. Ihr Mann starb bei dem Raketeneinschlag damals. Ihre Mutter wurde am Rücken verletzt. Naja bewohnt mit ihren drei Kindern und der Mutter eine Hütte aus Planen am Ortsrand. Seit kurzem erhält die fünfköpfige Familie umgerechnet 250 Euro im Monat. Eine Art Grundeinkommen abzuheben mit einer ganz normalen Bankkarte.
Ich habe lange elektronische Gutscheine für Lebensmittel bekommen. Natürlich war ich froh über die Hilfe, ohne die hätten wir nichts. Aber die Gutscheine konnte ich nur in den lizenzierten Supermärkten einlösen. Jetzt wurde das System umgestellt auf Bargeld. Seitdem ist es besser. Ich gehe zum Automaten, ziehe Geld und kann dann entscheiden, wofür ich es einsetze. Für die Miete, für Medizin, einen Arztbesuch, Windeln für meine Mutter. Das meiste aber für Lebensmittel. Ich vergleiche Preise und warte, bis Gemüse oder Brot etwas älter sind. Dann wird es billiger. Dadurch spare ich ein bisschen.
Die ersten Erfahrungen mit dem Projekt seien gut, so das Welternährungsprogramm. Die eigens geschaffene Geldkarte lasse den Flüchtlingen ihre Würde und erhöhe ihre Akzeptanz, denn es lasse sie teilhaben am Wirtschaftsleben im Libanon. Seit 2012 sei so mehr als 1 Milliarde Dollar ins Land geflossen. Dass die Hilfe aus Bargeld besteht, sei viel einfacher und werde kaum missbraucht, sagt WFP-Landesdirektor Dominik Heinrich.
Wenn wir wirklich sehr notbedürftigen Familien Unterstützung geben, da haben wir eine große Sicherheit, dass wirklich die essentiellen Bedürfnisse mit dem Geld getätigt werden. Und wir haben Daten und Analysen dazu. Bei ganz armen Familien wird bis zu 80% für Grundnahrungsmittelgüter ausgegeben.
Wissen, Technik und Erfahrung wollen die Vereinten Nationen in Zukunft auf andere Krisen übertragen. Zumindest in Schwellenländern, wo lokale Märkte und Bankautomaten funktionieren. Najas Augen sind umschattet. Ihre Hände stecken in schwarzen Handschuhen und drehen fortwährend ein weißes Taschentuch. Auch bei der Frage nach der Rückkehr.
Heimkehren, ja, aber nicht in naher Zukunft. Meine Kinder fragen mich häufig, ob wir nicht heimkehren können. Dann erkläre ich ihnen, dass es dort immer noch nicht sicher ist. Aber ich wünsche es mir sehr, so schnell wie möglich.
Aus Jordanien und dem Libanon berichtete für uns Sören Harms. Um humanitäre Hilfe und um politische statt militärische Lösungen im Syrien-Konflikt soll es auch nächste Woche gehen. Minister und Organisationen aus über 85 Ländern treffen sich dann unter dem gemeinsamen Vorsitz von UN und EU ab Dienstag in Brüssel zur zweiten Syrien-Konferenz. Es war ein weiteres Kapitel im Machtpoker zwischen Iran und Saudi-Arabien. Vor fast einem Jahr, im Juni 2017, beschlossen Saudi-Arabien, Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten quasi über Nacht alle Kontakte zu Katar abzubrechen. Die Blockade auf dem Land-, See- und Luftweg hätte das kleine Emirat Katar, das bislang nahezu alle Lebensmittel aus Saudi-Arabien bezogen hatte, in ernste Bedrängnis bringen können. Doch der Iran eilte zur Hilfe, ebenso die Türkei. Ob die Blockade letztlich nun ein Eigentor für die Saudis war, darüber berichtet Anna Osius.
Salat aus Holland, Äpfel aus China, Eier aus dem Oman. Die Regale in den Supermärkten der katarischen Hauptstadt Doha sind gut gefüllt. Dazwischen zahlreiche Produkte aus dem Iran. Seit fast einem Jahr ist Katar auf die Versorgung aus und via Iran angewiesen. Denn der Hauptlebensmittellieferant, der große Nachbar Saudi-Arabien, hat jede Verbindung zu Katar gekappt. Das kleine Emirat am Golf lebt unter einer Blockade seiner direkten Nachbarn. Die junge Katarerin Fatima sieht es gelassen.
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. So sehe ich das. Es hat uns Katarer näher zusammenrücken lassen. Und das ist der positive Effekt.
Really nice.
Der Nationalstolz hat bei den Bewohnern Katars seit der Blockade deutlich zugenommen. An vielen Häusern und Autoscheiben klebt das Konterfei des Emirs als Zeichen der Standhaftigkeit in schweren Zeiten, sagen die Leute. Das Ziel von Katar: unabhängig werden von Saudi-Arabien und anderen Ländern, vor allem in der Lebensmittelversorgung. Eine Stunde Fahrzeit außerhalb von Doha liegt Katars größtes Projekt auf dem Weg zur Unabhängigkeit. Riesige Kuhställe mitten in der Wüste. Insgesamt 20.000 Kühe der deutschen Rasse Friesisch-Holstein sollen hier bis Mitte des Jahres ankommen, per Flugzeug und Schiff, um das Emirat bei Milchprodukten zum Selbstversorger werden zu lassen. Stallmanager Rami Hamad:
Die Kühe mögen die Routine, also gehen sie jeden Tag zur gleichen Zeit zum Melken, dreimal am Tag. Wir tun alles, um es hier sauber zu halten, damit sich die Kühe wohlfühlen. Denn wenn sie glücklich sind, machen sie uns glücklich.
In gigantischen Melkkarussells werden 400 Kühe gleichzeitig gemolken. Die Technik ist hochmodern, der Betrieb durchorganisiert und klimatisiert auf 20 Grad. Die Sonne sehen die Kühe nie. Das Futter wird aus der ganzen Welt importiert mit monatelangen Vorräten. Eine gigantische Investition. Es geht um Unabhängigkeit und um katarischen Stolz. Auch auf dem Basar mitten in Doha. In nahezu jedem Geschäft hängt ein Schild: Ja zu Produkten aus Katar und Ja zu befreundeten Ländern. Und daran, wer diese befreundeten Länder sind, gibt es keine Zweifel. Die Türkei ist ein enger Verbündeter Katars und auch zum Iran pflegt Katar gute Beziehungen. Längst ist das Emirat nicht mehr der kleine Verbündete Saudi-Arabiens, sondern betreibt eine eigenständige Außenpolitik. Mit dem Iran teilt sich Katar ein Gasfeld und hat allein deswegen ein Interesse an stabilen Beziehungen. Lulu Al-Khata, Sprecherin des Außenministeriums:
Erinnern wir uns, ein Jahr vor der Blockade hat Katar seine Beziehungen zum Iran abgebrochen, als Zeichen der Solidarität mit Saudi-Arabien. Wir haben kein nationales Interesse daran. Es war einzig und allein Solidarität mit Riad. Und dann ist es wirklich ironisch, dass nur ein Jahr später Saudi-Arabien beschließt, uns zu blockieren, während der Iran den Himmel und den Seeweg für uns öffnet.
Saudi-Arabien passt Katars Nähe zum Iran überhaupt nicht. Offizieller Grund für die Blockade war der Vorwurf, Katar finanziere Terroristen. Doch Beobachter vermuten, es ging auch darum, Katars Beziehungen zum Iran zu rügen. Der Plan ist jedoch nicht aufgegangen. Im Gegenteil, sagt Gerd Nonnemann, Professor an der Georgetown University Doha.
Katar hatte immer eine Arbeitsbeziehung zum Iran, aufgrund der geografischen Nähe und des gemeinsamen Gasfeldes. Die Politik war nie: der Iran ist unser Freund. Aber man kann mit ihm arbeiten und er bedroht uns nicht. Und durch die Blockade ist die Verbindung natürlich enger und wichtiger geworden. Sie wurden näher zusammengebracht. Und für den Iran war die Blockade eine offene Flanke, ein Tor, das einfach geschossen werden musste.
Die Blockade, ein Eigentor der Saudis? Katar konnte sie wirtschaftlich jedenfalls weitestgehend gut auffangen. Dennoch, spürbar sind die Auswirkungen der Blockade schon. Die meisten internationalen Geschäftsleute reisen heute nach Dubai. Vor der Blockade war problemlos ein Abstecher nach Doha möglich. Jetzt dauert es Stunden, weil es keine Direktflüge mehr nach Katar gibt. Hotels und Taxifahrer klagen über eine schlechtere Auslastung. Katar reagierte mit einer drastischen Öffnung, Visumsfreiheit für mehr als 40 Länder, ausgeweitete Kontakte nach Europa. Wann die Blockade aufgehoben wird? Fragezeichen, denn der Konflikt Saudi-Arabien versus Iran bleibt bestehen.
Der wird nicht so bald verschwinden. Es gab immer schon Spannungen, denn das sind einfach die beiden großen Tiere der Region. Aber momentan ist es unnötig aufgeheizt. Und wenn das Atomabkommen mit dem Iran platzt, wird auch Saudi-Arabien nuklear aufrüsten. Und das wäre sehr gefährlich, auch für Katar.
Die Eiszeit am Golf, sie scheint erst mal weiterzugehen. Und im großen Machtspiel zwischen Saudi-Arabien und Iran versucht Katar vor allem eines, nicht zum Spielball zu werden.
Und auch beim alljährlichen Gipfeltreffen der Arabischen Liga letzte Woche hat der saudische König Salman Iran wieder für die Instabilität in der arabischen Welt verantwortlich gemacht. Das letzte Wort ist auch damit mit Sicherheit also noch nicht gefallen. Anna Osius berichtete aus Katar. Niemand soll mehr obdachlos sein. Dieses ambitionierte Ziel hat sich der Bürgermeister von Los Angeles gesetzt. Mal wieder muss man sagen, denn es ist nicht der erste Anlauf. Dieses Mal will die Stadt nicht nur in dauerhafte Wohnungen investieren, sondern auch vorübergehende Unterkünfte bauen. 430 Millionen Dollar investiert LA für die fast 58.000 Menschen ohne feste Bleibe. Kerstin Zilm hat ein Paar getroffen, das bis vor kurzem selbst noch ohne feste Bleibe war.
That's the beast.
Rebecca Cox zeigt auf ihr Smartphone. Das ist das Biest. Auf dem Schirm ist ein Foto von dem Fahrzeug, in dem sie und Ehemann Paul 2,5 Jahre lang gelebt haben. Ein Wohnmobil, rostig, abblätternder Lack, das Sonnendach mit braunem Isolierband zugeklebt, Klamotten und Töpfe übereinander gestapelt auf der Konsole.
The inside, it was horrible. There was no running water.
Drinnen im Wagen war es furchtbar. Kein fließendes Wasser, Klo und Dusche kaputt. Zum Waschen haben wir in Töpfen und Pfannen Wasser auf dem Herd warm gemacht. Es war eng, heiß und stickig. Aufs Klo sind wir beim Fastfood-Laden in der Nähe gegangen. Das ging natürlich nur während der Öffnungszeiten zwischen 5 Uhr morgens und 11 Uhr nachts und solange wir deren Kunden nicht störten. Rebecca und Paul parkten das Biest in Industrievierteln von Los Angeles, in denen sich niemand freiwillig aufhält. In der Stadt darf kein Fahrzeug länger als 72 Stunden am selben Ort abgestellt sein. Das Wohnmobil war außerdem nicht registriert und hatte kein Kfz-Kennzeichen. Sie waren deshalb ständig auf der Flucht vor Parkwächtern und Polizei. Klebte mal wieder eine rote Abschleppwarnung am Wohnmobil, mussten sie es bewegen.
It started in 2013 in February.
Ihre Odyssee begann vor 5 Jahren. Rebecca und Paul waren von der Ostküste nach Kalifornien gekommen, hatten Jobs, Unterkunft und eine Erbschaft in Aussicht. Doch Rebeccas Freunde, die ihnen ein Zimmer angeboten hatten, vermieteten plötzlich lieber über Airbnb. Und statt Erbschaft gab es einen Familienstreit vor Gericht, aus dem sie mit leeren Händen hervorgingen. Sie schliefen ein paar Nächte im Auto. Aus der Notlösung wurde ein Dauerzustand. Dann brach ihr Auto zusammen und bewegte sich nicht mehr. Die Reparatur konnten sie sich nicht leisten. Sie verkauften es, mieteten ein Motelzimmer und standen, als das Geld ausging, mit ihrem Hab und Gut auf der Straße.
So we're pushing our stuff in a basket.
Wir schieben unser Zeug im Einkaufswagen vor uns her und ich frage mich, was tun wir jetzt? Wir begannen, unter einer Brücke des LA River zu leben.
We start to live underneath the LA River Bridge.
Rebecca traute sich vor Angst und Scham nicht, das improvisierte Lager zu verlassen. Paul, ein Kriegsveteran, der in mehreren Irak-Einsätzen war, belastete am meisten, seine Frau so verzweifelt zu sehen.
What I told her is, it's just basically a speed bump, that all you gotta do is get over that.
Ich habe ihr gesagt, das ist nur ein kleines Hindernis, das wir überwinden müssen. Ich war im Überlebensmodus, wie ich es bei der Armee gelernt hatte. Ich habe herausgefunden, wo man als Tagelöhner arbeiten kann und wo man für Flaschen Geld kriegt. Ich musste die Lage ändern und habe getan, was dafür notwendig war. Ein Mann, für den Paul manchmal arbeitete, schenkte ihm sein altes Wohnmobil, das Beast. Rebecca machte sich wieder auf Arbeitssuche, vergeblich. Ohne feste Adresse, Empfehlungen und gebügelte Kleidung kam sie nie über Bewerbungsgespräche hinaus. Irgendwann stand die Polizei neben dem Wohnmobil und drohte es, samt Inhalt in wenigen Stunden abzuschleppen. Dieser Tiefpunkt brachte die Wende. Sozialarbeiter Christian Real erfuhr von der Lage der beiden. Das St. Joseph Center, in dem er arbeitet, hilft Obdachlosen bei der Job- und Wohnungssuche. Das Zentrum hatte gerade eine Abteilung für Vehicular Homeless eingerichtet, für Obdachlose, die in Fahrzeugen leben.
I didn't know the magnitude of how living in a vehicle was. I didn't even know it existed.
Mir war das Ausmaß dieses Phänomens nicht klar. Ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass es das gibt, bevor meine Partnerin und ich den Job bekamen. Sie waren irgendwie unsichtbar. Jetzt sehe ich sie überall.
Until our eyes were open and now like, wow, I see them everywhere.
Real nahm sich der beiden an. Für obdachlose Kriegsveteranen gibt es in Los Angeles ein besonderes Hilfsprogramm. Doch Paul brauchte als erstes Papiere, um zu beweisen, wer er ist.
Paul was difficult. Reason why? He had nothing with him. He only had his Social Security.
Mit Paul war es schwierig. Er hatte nur eine Social Security Card, eine zerrissene Heiratsurkunde und sein Ehrenwort, ein Kriegsveteran zu sein. Kein Ausweis. Das war alles, was wir hatten.
He has no ID. And that was our trail.
Das St. Joseph Center organisierte einen temporären Stellplatz für das Beast und half den beiden bei der Wohnungssuche. Sozialarbeiter Real filmte Rebecca und Paul, als sie vor kurzem den Schlüssel zu ihrer ersten festen Bleibe seit 4,5 Jahren bekamen.
And there you go.
Kitchen, living room.
Unterstützt durch Sozialhilfe können Rebecca und Paul hier endlich durchatmen. Möbel und Kleidung sind gespendet, Lebensmittel kaufen sie mit Essensmarken. Rebecca macht eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin. Beide sind wild entschlossen, nie zum Leben im Camper zurückzukehren. Ich bin so froh, wache noch immer jeden Tag auf und denke, wow, ich habe ein Dach über dem Kopf. Es war wunderbar, als mein Mann den Schlüssel bekommen hat und Christian sagte, das ist dein Schlüssel.
It's not an option to go back to that, but yet you don't want to forget where you came from.
Es ist keine Option, zu diesem Leben zurückzukehren. Aber wir werden auch nicht vergessen, wo wir hergekommen sind. Wir haben hoffentlich gelernt, wie man aus so einer Situation rauskommt und nicht wieder abstürzt.
Die amerikanische Stadt Los Angeles investiert hunderte Millionen Dollar für obdachlose Menschen. Das war eine Reportage von Kerstin Zilm. Südamerika ist Chile zum Wunschziel vieler Migranten geworden, die sich dort ein besseres Leben erhoffen. Die Zahlen sind in den vergangenen 2 Jahren stark gestiegen. Im Verhältnis zu seinen Einwohnern gerechnet, hat Chile in diesem Zeitraum 4 bis 5 Mal so viele Migranten aufgenommen wie Deutschland. Besonders Migranten aus Haiti haben es in Chile allerdings schwer. Ein neues Einwanderungsgesetz soll ihre Einreise in das Land begrenzen. Weil zeitgleich ein Sondervisum für Menschen aus Venezuela im Gespräch ist, werden nun Protest- und Diskriminierungsvorwürfe laut. Simon Plentinger berichtet.
Es gilt als das reichste Land Südamerikas, Chile. Die Wirtschaft wächst, es gibt Arbeit und es lebt sich sicherer als anderswo auf dem Kontinent. Zumindest ist das die Erwartung vieler Migranten, die nach Chile kommen. Ihre Zahl hat sich allein in den vergangenen 2 Jahren verdoppelt, auf knapp 1 Million, und das bei nur 18 Millionen Einwohnern. Sie kommen aus Peru, Kolumbien, Bolivien und aus Haiti, wie Cadet Jean Duversant, In Port-au-Prince fuhr er Motorradtaxi. Dann machte er sich auf nach Chile. Ich bin hierher gekommen, weil mir ein Freund von Chile erzählt hat. Er hat davon gesprochen, dass es hier viel Arbeit gibt und dass es Sicherheit gibt. Und es stimmt, das Leben hier ist sehr ruhig. Nur Arbeit habe ich noch nicht, weil man dafür Spanisch sprechen muss. Aber ich spreche noch kein Spanisch. Trotzdem hofft er, bald einen Job zu finden, um seine Freundin nach Chile holen zu können. Die Haitianer fallen im Straßenbild auf. Sie sprechen eine andere Sprache und haben eine andere Hautfarbe als die meisten Chilenen. Jean Tenuel ist schon seit über 1,5 Jahren im Land und spricht fließend Spanisch. In einem Krankenhaus in Santiago de Chile arbeitet der Chirurg darum als Vermittler. Für ihn hat es auch mit der UN-Mission in Haiti zu tun, dass viele Haitianer ausgerechnet nach Chile kommen. Unter den UN-Truppen in Haiti gibt es besonders viele chilenische Soldaten. Dadurch gibt es dort so etwas wie eine Beziehung zwischen den Haitianern und den Chilenen. Das führt dazu, dass wir Haitianer hierher kommen, nach Chile. Immerhin, meint er, mussten viele Haitianer bisher keinen gefährlichen Landweg auf sich nehmen. Sie kommen ganz legal mit dem Flugzeug und konnten bisher einfach als Touristen einreisen. Doch das will die chilenische Regierung jetzt ändern. In einem Spot wirbt die Regierung in den sozialen Netzwerken zwar mit einem weltoffenen Chile, das Einwanderer willkommen heißt, doch das Gesetz, das der konservative Präsident Sebastián Piñera Anfang des Monats ankündigte, ist in Teilen nichts anderes als eine Verschärfung. Liebe Freunde, liebe Bewohner dieses wunderbaren Landes, egal ob ihr innerhalb oder außerhalb Chiles geboren seid, es ist der Moment gekommen, Ordnung zu schaffen. In dieser Heimat, die wir alle teilen, in diesem Haus, das uns allen gehört. Für die Haitianer bedeutet das neue Gesetz konkret, vor einer Einreise nach Chile müssen sie jetzt von Haiti aus ein Visum beantragen, mit dem sie dann auch nur noch 30 Tage im Land bleiben dürfen. Danach brauchen sie eine Aufenthaltsgenehmigung und dafür einen Job. Zeitgleich hat die Regierung aber beschlossen, Einwanderern aus Venezuela wegen der dortigen Krise ein Visum für ein ganzes Jahr zu gewähren. Diese unterschiedliche Behandlung von Haitianern und Venezolanern hat zum Protest einer ganzen Reihe von NGOs geführt. Für Vatnar Menon, haitianischer Migrant und Sprecher der Organisation Chile Abraza, ist die Sache klar. Das ist doch eine Entscheidung, die mit Rassismus zu tun hat, mit Diskriminierung. Es erscheint mir ungerecht, wenn der Staat so eine Entscheidung trifft. Wer bisher als Tourist eingereist ist, soll außerdem keine Möglichkeit mehr haben, in eine andere Visumskategorie zu kommen. Menschen mit Vorstrafen wird die Einreise komplett verweigert. Das würde allerdings ein ganz bestimmtes Bild von Migranten schaffen, meint Karen Perez von der Organisation Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Wir können nicht Migration und Kriminalität miteinander in Verbindung bringen. Wir dürfen nicht in dieser Logik aus den 70er Jahren weitermachen. Wir kommen hier in die dunkelsten Jahre der Demokratie in Chile. Bislang gehen die Behörden davon aus, dass fast ein Drittel der Migranten illegal im Land sind. Beobachter befürchten, dass es durch das neue Gesetz eher mehr als weniger werden könnten.
Plentinger berichtete aus Chile. Hier übernimmt jetzt gleich Regina Brinkmann mit Campus und Karriere. Das war's mit der einen Welt für heute. Mein Name ist Miriam Kitt. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.